InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten.
Ja, willkommen zur 96. Folge des InfektioPods.
Dem Podcast über Infektiologie, bei dem wir regelmäßig zu dritt oder mit Gästen über Krankheiten und Forschung aus der Infektiologie sprechen. Wir sind alle drei klinisch tätige InfektiologInnen aus Hamburg. Und wir, das sind Annette Hennix. Hi, Annette.
Hallo.
Und Elena Terhalle.
Hallo.
Und ich selbst, Till Koch. Wir werden unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns immer gerne an info@infektiopod.de oder an @infektiopod in den sozialen Netzwerken. Und falls ihr uns besonders unterstützen wollt, dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Spotify oder so weiter da. Das hilft uns immer sehr. Ja, heute soll es um ein Thema gehen, was wir auch schon einmal in einer der ersten Infektiopod-Folgen behandelt haben, da nämlich Clostridioides difficile oder C. diff. Das war, wie gesagt, in der, ich glaube, es war die 7. Folge vom Infektiopod schon mal Thema. Aber wir haben uns heute entschlossen, nochmal eine Update-Folge zu machen, weil es einige neue Publikationen gibt zur Prophylaxe, sowohl Sekundär- als auch Primärprophylaxe von C. diff-Infektionen bei besonders vulnerablen Patientengruppen gibt. Und das wollen wir euch gerne einmal vorstellen. Und wir dachten aber, weil die Folge schon so lange her ist, machen wir trotzdem nochmal so eine kleine Einführung beziehungsweise erwähnen nochmal die Grundlagen. Das kann man, glaube ich, auch nicht oft genug sagen.
Genau, da habe ich mich jetzt so ein bisschen nochmal vorbereitet. Ich werde jetzt auch C. diff sagen, weil ich es einfach einfacher finde. Genau. Also, ich fange erstmal an so ein bisschen mit der Mikrobiologie und dann geht es zur Übertragung und auch zu welchen Erkrankungen, auch am Ende zur Therapie, bevor wir dann zu den neuen Publikationen kommen. Genau, also C. diff ist ein anaerobes gram-positives spurenbildendes Stäbchen. Und es ist ein wichtiger Erreger nosokomialer Infektionen. Und kann halt schwere Durchfallerkrankungen.
Das ist ein Stäbchen, ein gram-positives Stäbchen, das ist ja selten, ne? Oder das ist ja ungewöhnlich.
Deswegen,
wenn man ein gram-positives Stäbchen im Gram-Stain sieht, ist manchmal, weil sonst sind die Stäbchen ja meistens gram-negativ.
Ja, genauso, also vor allem jetzt, wenn man auch an Blutkulturen denkt, ne, dann sollte man auch ja. Ein bisschen aufmerksam werden. Gut, also das Besondere an C. diff ist, dass es so wichtige Eigenschaften hat. Das ist einmal ein Sporenbilder und sehr, sehr widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse und auch viele Desinfektionsmittel. Das heißt, wenn wir einen Patienten haben, der auch eine C. diff-Infektion hat im Krankenhaus, dann sollten wir uns danach auch mal die Hände waschen. Das habe ich auch sehr, sehr früh in meiner Ausbildung in der Infektiologie im UKI gelernt. Dann produziert C. diff Toxine, einmal Enterotoxin A und Zytotoxin B. Und C. diff ist aber fakultativ pathogen. Das heißt, es kann auch ein Teil der normalen Darmflora sein. Und das ist auch tatsächlich das Hauptreservoir von C. diff und der menschliche Darm. Er kann in circa 3-5% bei Gesunden vorkommen. Bei Krankenhauspatienten ist er häufiger, so 20-40%. Und was ich aber doch bemerkenswert finde, gerade bei Kleinkindern kann er bis zu 80% vorkommen. Das ist ganz normal und entwickelt sich dann halt zurück über die Zunahme der Lebensjahre. Ich habe schon gesagt, die Sporen sind sehr resistent oder sehr umweltresistent und können auch über mehrere Monate in der Umwelt überleben. Sie werden dann im Krankenhaus hauptsächlich durch kontaminierte Hände übertragen, können aber auch auf Oberflächen und medizinischen Geräten kleben. Und letztendlich ist es halt so, dass sie fäkal-oral übertragen werden. Genau, typischerweise manifestiert sich die Erkrankung als Diarrhoe, eine milde bis moderate Diarrhoe, kann aber wirklich schwere Colitis machen und im schlimmsten Falle auch diese pseudomembranöse Colitis und toxisches Megakolon. Das sieht man Gott sei Dank nicht so häufig. Gut, also es gibt von der Leitlinie jetzt für die C. diff-Infektion eine Falldefinition. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, weil es gibt auch eine Falldefinition für das RKI, weil teilweise in bestimmten Konstellationen ist die Infektion oder die Erkrankung meldepflichtig. Und ich gehe jetzt einmal darauf ein, auf die Falldefinition nach der Leitlinie. Und zwar brauchen die Patienten einmal mindestens 3 ungeformte Stühle innerhalb von 24 Stunden. Und zusätzlich muss mindestens 1 der folgenden Kriterien vorliegen. Entweder der Toxinnachweis im Stuhl oder koloskopisch oder histologischer Nachweis einer pseudomembranösen Colitis oder der Toxingennachweis und klinische Zeichen einer C. diff-Infektion. Was da jetzt genau der Unterschied ist, da würde ich sagen, gehen wir gleich bei der Diagnostik nochmal drauf ein. Also zwischen Toxinnachweis und Toxingennachweis. Genau, und dann gibt es noch eine schwere Gradeinteilung. Es gibt einmal die leicht bis mittelschwere C. diff-Infektion. Das ist einmal die Diarrhoe als einziges Symptom. Dann gibt es die schwere. Da hat man zusätzlich die Kriterien einer Leukozytose über 15.000 oder einen Krea-Anstieg von über 50% des Ausgangswertes. Und dann gibt es noch den fulminanten Verlauf. Das ist, wenn ein Ileus auftritt, ein toxisches Megakolon oder auch ein septischer Schock. Und dann muss man noch differenzieren, das ist auch wichtig hinterher für die Meldepflichtigkeit als RKI, ob eine ambulant erworbene Infektion vorliegt oder eine nosokomiale Infektion. Eine ambulant erworbene liegt vor bis zu 48 Stunden nach Krankenhausaufenthalt oder halt, wenn es am ambulanten Setting auftritt. Eine nosokomiale Infektion, ja, ist per Definition dann nach 48 Stunden nach stationärer Aufnahme oder auch bis 4 Wochen nach Entlassung aus dem Krankenhaus. Das heißt, wenn 2 Wochen zum Beispiel nach Entlassung eine Infektion auftritt, dann gilt es auch noch als Nosokomialinfektion.
Super, das heißt, das mit den Stunden, mit den 48 Stunden, ist eigentlich genauso wie bei der Pneumonie, ne? So merke ich mir das. Ja, aber ich glaube, das ist schon eine wichtige klinische Perle, die man mitnehmen kann, nämlich dass man für eine C. diff-Infektion immer Diarrhöen haben muss. Und das müssen eigentlich richtige Diarrhöen sein. Also ich sage, also meistens schon wirklich so wässrige Durchfälle. Ne? Und das ist auch sinnvoll, dass man sonst den Stuhl ja gar nicht untersucht oder auch gar nicht wegschicken sollte auf C. diff eigentlich. Wenn
das nicht richtig ist. Und das machen die Labore ja auch teilweise, ne? Wenn die festen Stuhl bekommen auf C. diff, dass sie es gar nicht weiter untersuchen, weil es einfach keinen Sinn macht.
Das ist sehr sinnvoll, genau, weil es keinen Sinn macht, weil es nämlich das Risiko hat, dass man falsch positive Ergebnisse kriegt. Ne?
Also, genau.
Und wie ist das denn mit den sonstigen Symptomen? Also ich habe immer den Eindruck, dass zum Beispiel sowas wie blutiger Stuhl oder auch Schleim auf dem Stuhl oder auch so Tenesmen, also so Bauchkrämpfe, dass das jetzt eher nicht so häufig ist bei C. diff. Also es ist natürlich klar, es lässt sich nicht so ganz eindeutig voneinander abgrenzen, aber das wäre jetzt so eine Triple-Konstellation, die mich eher an chronisch entzündliche Darmerkrankungen zum Beispiel denken lassen würde im Vergleich zu C. diff.
Ja, oder an so klassische, ne, Shigellen oder sowas, ne, das kann natürlich dann auch mit sowas einhergehen. Mhm. Und ich finde auch immer, dass die, aber das ist natürlich auch nur so Bauchgefühl, dass die schon gerade so, wenn das so in Richtung mittelschwer-schweren Verlauf geht, auch immer eine relativ ausgeprägte Leukozytose haben, die diese C. diff-PatientInnen. Ne? Also das finde ich, wenn die so hochfrequente Diarrhöen auf einmal 30.000 Leukos, das finde ich immer schon hoch suspekt, ehrlicherweise, ja, für so eine C. diff-Enteritis, also versus jetzt Noro oder sowas. Ne? Die haben ja meistens dann nicht so eine starke Leukozytose. Und also ich finde, Bauchschmerzen ist dann immer schon was, was mich sehr besorgt, wenn man C. diff hat, weil das natürlich schon dafür spricht, dass die schon eine schwerere Colitis haben. Also so eine leichte C. diff-Colitis, die haben dann so ein bisschen Durchfall und so, das kriegt man meistens auch ganz gut in den Griff. Aber wenn der Bauch dann doll wehtut, dann macht man sich oder ich mir dann doch immer schon Sorgen. Ja.
Ja, absolut. Und die Fälle, die ich so erinnere, wo ich wirklich eine schwere C. diff-Colitis gesehen habe, die hatten auch richtig Bauchschmerzen. Das ist halt die peritoneale Reizung, wenn die wirklich so eine massive Colitis haben. Und das war dann auch ein akutes Abdomen, wo ich auch die Chirurgen gerufen habe, ehrlich gesagt, weil das so die so Abwehrspannung hatten.
Und was sagt ihr zu der Aussage, wenn jetzt die Krankenpflegerin zu euch kommt und sagt, Mensch, der hat Durchfall und ich rieche, dass sie eine Colitis oder Clostridioides defizite Infektion hat? Was sagt ihr denn dazu?
Immer auf die Pflegekräfte hören.
Das ist auf jeden Fall die richtige Antwort. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen wie den Harnwegsinfekt zu riechen. Ja. Ich glaube da nicht so richtig dran, weil beim Harnwegsinfekt ist es ja auch so, was ich rieche, ist die Inkontinenz eigentlich. Also ich rieche das die Nitrate, die umgesetzt werden sozusagen. Und ich mir sind gar keine Daten zu bekannt, dass man Clostridioides riechen kann.
Nee. Aber man muss ja sagen, jeder, der Durchfall hat im Krankenhaus, braucht natürlich so eine C-Diff-Diagnostik. Insofern kann man sich da ganz elegant auf der Affäre ziehen und sagen, klar, das untersuchen wir jetzt mal.
Und das ist sehr häufig, also deswegen. Ja. Okay, was sind denn Risikofaktoren? Wer kriegt denn C. diff eigentlich?
Genau, also Risikofaktoren, ich glaube, das wissen wir alle, oder das sollten wir noch auch trotzdem nochmal betonen, das ist natürlich die Antibiotikatherapie, insbesondere Breitspektrum-Antibiotika, dann aber auch hohes Alter, über 65 Jahre, dann Krankenhausaufenthalt, Immunsuppression, da gehen wir ja auch später nochmal drauf ein und auch vorherige Episoden von einer C. diff-Infektion.
Genau, und ich hatte nämlich gerade nochmal nachgeguckt, weil mich das total überrascht hat, dass Kinder so häufig C. diff haben und ich mir dann dachte, Kinder kriegen ja auch, also immer mal wieder Antibiotika wegen, was weiß ich, aber also mir sind eigentlich jetzt nicht bekannt, dass Kinder jetzt überproportional häufig C. diff kriegen und deswegen habe ich gerade nochmal nachgelesen, woran das liegt und offenbar sind diese Toxinrezeptoren noch nicht so ausgebildet bei denen im Colon und die sind einfach nicht so empfindlich auf die Toxine, also deswegen liegt das, also, ne, weil sonst würde man ja sagen, irgendwie wenn 80% der Kleinkinder irgendwie C. diff haben, wieso kriegen die nicht ständig irgendwie C. diff-Colitiden? Aber offensichtlich hat das was mit diesen Rezeptoren irgendwie zu tun, ist so eine Theorie.
Ich glaube sogar, dass unter einem bestimmten Alter kriegen Kinder nie C. diff-Enteritis sozusagen. Also dann ist der C. diff, wie du sagtest, immer im Stuhl nachweisbar, aber sie kriegen nie das Krankheitsbild. So.
Genau, genau. Ja, genau. Ja, also das fand ich nochmal ganz spannend.
Aber woran das liegt, dass die so viel C. diff im Darm haben bis 80? Das weiß man jetzt nicht. Ne? Das hast du jetzt nicht zufällig in der Schnelle, weil ich weiß es nicht. Habt auch zu nichts.
Nee, aber ich meine, klar, das Mikrobiom bildet sich natürlich aus mit dem Alter. Ne? Wahrscheinlich ist, aber so genau warum, weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht.
Ich weiß es auch nicht, aber ich hätte es jetzt so interpretiert, dass ich, wie Annette sagt, das gute Mikrobiom sozusagen, die Bakterien, die uns nützen, das muss ich ja erst aufbauen mit der Zeit. Und das ist ja immer ein sozusagen kontinuierliche Kriegsführung zwischen den guten und den schlechten Bakterien, so kann man es vielleicht sagen. Und dass eben bei den kleinen Kindern, dass eben auch die guten Bakterien erst wachsen müssen und dann erst nach und nach das C. diff verdrängen. So habe ich es mir vorgestellt vielleicht auch. Zu einfach. Ne?
Ja.
Ich wollte noch mal einmal zu den Antibiotika sagen und Risikofaktoren, genau, oder das einfach nur noch mal wiederholen, dass, wenn wir jetzt zum Beispiel mal, dass je breiter das Spektrum der Antibiotika ist, insbesondere Abdeckung von Gramnegativen und Anaerobiern, desto mehr selektieren die eben für die Clostridioides im Darm. Ne? Und wenn wir jetzt innerhalb von den Beta-Lactamen bleiben, dann zeige ich immer gerne so einen Kollateralschaden-Slide, wo auf der einen Seite sozusagen ganz grün und ganz gut sind die ganz schmalen Penicilline, jetzt Penicillin G oder Fluclox zum Beispiel, und auf der anderen Seite sind eben die Carbapeneme jetzt innerhalb der Beta-Lactame, ne, die so ganz breit sind und die eben ein hohes Risiko für die Selektion von C. diff machen.
Ja, und auch so Drittgeneration Cephalosporine, ne? Das sind ja immer so, die werden ja, da gibt's ja auch immer eine große Gießkanne für Ceftriaxon zum Beispiel, und das ist halt auch, also nicht nur ESBL-Induktion, aber auch C. diff-Risiko, ne? Also die Fluchinolone, Clindamycin, interessanterweise, obwohl ja nur gram-positiv wirksam, aber das macht natürlich die ganzen Anaerobia platt. Genau, das sind so die Klassiker.
Gut, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt als nächstes weiter zur Diagnostik einmal. Ich glaube, was wir schon jetzt thematisiert haben, ist einfach Stuhldiagnostik wirklich nur bei ungeformtem Stuhl. Sinnvoll, ansonsten gar nicht erst ein.
Und sagt mal, was heißt denn genau ungeformt? Also, weil ich würde jetzt schon sagen, das muss richtig richtig flüssig sein. Ne? Das, ja. Das ist damit gemeint, oder?
Ja. Ja.
So breiig zählt eigentlich nicht, würde ich sagen. Oder das zählt schon als nicht die Röhre.
So, jetzt können wir die Bristol Stool Skala rausholen. Die
ich hole sie auch gerade raus. Also ich würde fluffy pieces with rigid edges. Das wäre so ab Typ 6 wahrscheinlich.
Okay, alles klar.
Genau, dann gibt es einmal den Direktnachweis der Toxine und das macht man mittels Enzym-Immunoassay. Dann gibt es den Glutamat-Dehydrogenase-Test als Screening, der ist sehr sensitiv, aber nicht sehr spezifisch. Und dann gibt es letztendlich die PCR zum Nachweis der Toxingene. Das ist jetzt einmal der Unterschied. Mit dem Enzym-Immunoassay weisen wir halt die Toxine direkt nach, während wir mit der PCR wirklich die Gene im Bakterium finden. Also das ist nochmal ein bisschen Unterschied. Und die PCR ist sehr sensitiv und spezifisch, aber kann halt auch bei asymptomatischer Kolonisation positiv sein, wenn die Gene vorhanden sind. Ne? Genau, man sollte letztendlich natürlich nicht alles machen, sondern das ist schon die Empfehlung, dass man so ein mehrstufiges Vorgehen macht. Und zwar sollte man als erstes eigentlich den GDH-Test machen, also den Glutamat-Dehydrogenase-Test, und bei positivem Ergebnis dann den Toxin-Nachweis. Und das jetzt mittels Enzym-Immunoassay. Und wenn der dann negativ ist, dann sollte man die PCR zum Nachweis der Toxingene machen. Genau, theoretisch könnte man noch weitere diagnostische Maßnahmen machen, wie die Koloskopie, dann Bildgebung und natürlich Labordiagnostik. Koloskopie war wirklich sehr, sehr zurückhaltend. Eher, wenn man das Gefühl hat, da ist eine andere Ursache irgendwie steckt dahinter. Wenn wir jetzt eine C. diff-Infektion diagnostiziert haben anhand der Kriterien, dann würden wir das natürlich auch therapieren. Und jetzt erstmal, was sind die Grundprinzipien der Therapie? Wenn möglich, als erstes Absetzen des auslösenden Antibiotika, wenn möglich. Dann natürlich sollte der Patient isoliert werden und ausreichend Flüssigkeitszufuhr sicherstellen. Da leite ich natürlich eine medikamentöse Therapie ein. Da halten wir uns jetzt in die Empfehlung der Leitlinie, die ja relativ frisch aktualisiert wurde. Und die empfehlen letztendlich Vancomycin oral, 4x125 Milligramm pro Tag für 10 Tage oder für Daxomycin. Da ist ja immer viel die Diskussion gewesen, okay, soll ich wirklich Vanco geben oder für Daxomycin? Weil die, ich glaube, die europäische Leitlinie, die empfiehlt halt primär das für Daxomycin. Und da ist es letztendlich so, dass es Hinweise dafür gibt aus klinischen Studien, dass es für Daxomycin zu weniger Rezidiven führt als das Vancomycin.
Genau, das ist tatsächlich ja der in Anführungsstrichen einzige Vorteil, ne? Also in der Behandlung der primären Infektion ist es ja überhaupt nicht überlegen, aber es macht weniger Rezidive, genau. Und kostet halt auch nur 100-mal so viel, glaube ich.
Genau. Aber bei der schweren Erkrankung ist es ebenfalls die gleiche Empfehlung. Vancomycin muss gegebenenfalls höher dosiert, dann mit 250 Milligramm pro Tag, viermal täglich. Oder das für Daxomycin mit 2x200 Milligramm pro Tag, auch für 10 Tage. Und wenn wir jetzt eine fulminante Erkrankung haben, also so, dass wir auch Vancomycin höher dosiert geben plus Metronidazol intravenös und gegebenenfalls chirurgische Evaluation bei fehlendem Ansprechen, Aber da gibt es auch Hinweise für das Digitiziclin, dass es eine gute Wirksamkeit oder eine zusätzliche Wirksamkeit haben kann.
Genau, also das ist ja tatsächlich nicht zugelassen in der Indikation, Digitiziclin. Das ist ja eigentlich zugelassen für komplizierte intraabdominelle Infektionen. Und dafür wird es eingesetzt in der Reserve quasi. Schlecht für Blutstrominfektionen, weil es irgendwie sofort aus dem Blut weg ist. Aber es gibt so ein paar tatsächlich so Kohortenstudien und so zur Wirksamkeit bei C. diff. Jetzt mal eine rausgesucht. Die haben tatsächlich Patienten verglichen mit schwerer C. diff-Infektion, die sie dann behandelt haben mit Ziclizumab. Interessanterweise Monotherapie versus Standardtherapie. Und das waren eben Vanco plus Metronidazol. Und die mit Ziclizumab behandelten hatten tatsächlich bessere Outcomes. Also Clinical Cure, weniger Komplikationen, weniger C. diff, Septikämien versus Standardtherapie. Die harten Endpunkte Mortalität waren allerdings gleich in beiden Gruppen. Also wir setzen das super selten ein und wenn dann tatsächlich als Kombination mit Metronidazol IV plus Vancomycin, was man ja auch als Einlauf tatsächlich geben kann. Ne? Also wenn jetzt jemand einen Ileus hat und unten kommt gar nichts an, dann kann man das auch als Einlauf geben, das Vancomycin. Und was wir auch immer mal wieder haben, interessanterweise sind Patienten mit Stoma, also Ileostoma, die dann so einen protektiven Stoma, die eine C. diff-Colitis, da bringt es natürlich auch nichts, wenn man das oben reingibt. Dann kann man das in den abführenden Schenkel vom Stoma geben. Also da muss man dann so ein bisschen gucken, wie sind die Darmverhältnisse. Ne? Aber also Ziclizumab so als Rescue-Add-on ist sicherlich auch machbar.
Und ja, interessant. Genau, nur Ziclizumab Mono käme mir auch ganz weird vor, oder?
Ja, also tatsächlich in dieser einen Kohortenstudie wurde das so gemacht, aber also würde ich persönlich auch nicht machen. Ja.
Okay, und dann gibt's ja sehr häufig Rezidive. Das ist ein gefürchtetes Problem bei C. diff-Infektionen. Ne? Was machen wir denn, wenn Rezidive auftreten?
Ja, so also Rezidive gibt's wohl so von bis 15-25% der Fälle tatsächlich. Und das erste Rezidiv würden wir wie die Ersttherapie also durchführen auch, entweder Vancomycin oder Fidaxomycin dann verlängert. Wenn dann noch ein Rezidiv auftritt, also das ist jetzt das, was die Leitlinie empfiehlt, Vancomycin in Pulstherapie oder auch einen fäkaler Mikrobiomtransfer erwägen. Das ist ja jetzt noch nicht standardisiert in Deutschland, deswegen ist das tatsächlich ja wirklich schwierig.
Was heißt denn verlängert? Was heißt denn Fidaxomycin verlängert?
Also Tag 1 bis 5 zweimal 200 Milligramm und dann Tag 7 bis 25 200 Milligramm einmal am Tag. Das ist sozusagen die verlängerte, das sogenannte Extend-Schema, was hier in der Leitlinie
für Fidaxomycin jetzt, ne?
Für Fidaxomycin, genau.
Das ist ein bisschen ähnlich wie der Vanco-Taper, ne? Also auch
genau.
Das verlängerte Vanco-Pulstherapie, wie es, glaube ich, hier in der Leitlinie dann heißt, ne? Also der Vanco-Taper oder das Vanco-Ausschleichschema kenne ich so, dass man zuerst die normale Therapie macht, also viermal täglich 125 Milligramm für so mindestens 10 Tage, manchmal auch 14 Tage. Und dann reduziert man das wochenweise. Dann geht man erstmal von viermal 125 auf zweimal täglich 125 für eine Woche. Dann macht man eine weitere Woche einmal täglich 125. Und dann macht man einmal 125 so nur an zwei oder drei Tagen pro Woche. Und das kann man dann auch für, sagen wir mal, 2 bis 8 Wochen ausdehnen. Also so ein relativ langes Schema, wo man das Vancomycin wirklich so, wie man vielleicht das vom Cortison kennt, so ganz allmählich ausschleicht, wirklich über Wochen. Ne?
Genau, und wozu wir jetzt noch gar nichts gesagt haben, ist im Bezlotuxumab, das ist ja ein Antikörper, den man auch einsetzen kann. Der ist in Deutschland nicht erhältlich, ist aber in der Leitlinie mit aufgenommen und zwar...
Genau, also dieser Antikörper, das ist gegen das C. diff-Toxin B und da gibt es 2 Zulassungsstudien, Modify 1 und Modify 2, wo man das Patienten gegeben hat nach sozusagen Standardtherapie und das war Metronidazol, Vancomycin oder Fidaxomycin und da gab es sozusagen eine Rezidivrisikoreduktion von so 13-20%, wobei man sagen muss, dass aber nur ein ganz geringer Anzahl der Patienten Fidaxomycin als Standardtherapie erhalten hat, sodass man also nicht so richtig sagen kann, ob tatsächlich diese Rezidivrisikoreduktion, die man durch das Fidaxomycin sowieso schon erreicht, versus Vancomycin, ob es da dann noch einen zusätzlichen Benefit gibt, wenn man den Bezlotoxumab gibt. Es gibt jetzt zunehmend Daten sozusagen, dass man doch relativ viele Patienten irgendwie rezidivfrei hält, so zwischen 70-80%. Aber wie gesagt, es gibt noch kein Head-to-Head zwischen Fidaxomycin und Bezlotoxumab. Und das andere Problem von Bezlotoxumab ist auch noch, dass das tatsächlich bei Patienten mit kardialer Vorerkrankung deutlich höhere kardiale Komplikationen hervorgerufen hat. Also das darf man Patienten, die tatsächlich kardial irgendwie ischämische Kardiomyopathie, KHK oder sowas, was ja eine Überlappung mit dem Kollektiv von alten Menschen, die C. diff bekommen, schon signifikant hat. Denen darf man das also auch gar nicht geben. Also finde ich auch das jetzt zu indizieren schwierig, gerade wenn wir das für Daxomycin haben, was ja, muss man sagen, das Rezidivrisiko jetzt auch nicht auf null senkt. Also es sind jetzt keine riesigen Vorteile, das für Daxomycin aber eben doch schon signifikant verbessert. Also den Stellenwert sehe ich jetzt tatsächlich auch nicht so, so sehr, genau.
Und vielleicht sozusagen nur so ein bisschen als mikrobiologische Grundlage nochmal, wir hatten jetzt schon die verschiedenen Toxine erwähnt, es gibt das Toxin A und das Toxin B und die unterscheiden sich so ein bisschen, die binden nämlich an verschiedenen Stellen in der Membran des Darmepithels. Das Toxin A bindet so apikal, also eher so an der Lumenseite, und das Toxin B bindet eher basolateral, also eher weiter unten. Und so habe ich mir das gemerkt, dass das Toxin B nämlich gewissermaßen schlimmer ist. Das ist wohl so 20 Mal potenter als das Toxin A. Und deswegen ist das auch ganz sinnvoll, dass dieser Bezlotoxumab, dass das auch primär das Toxin B targetet. Dann gibt es manchmal noch das Toxin C, so wird das genannt. Das ist so ein binäres Toxin und das ist wohl häufig bei diesem Rivotyp 27.
Genau, aber wie gesagt, das ist seit 1.1.24 ist es gar nicht mehr verfügbar, ne? Genau, ja.
Gut, also jetzt haben wir die Therapie und letztendlich hoffen wir natürlich jetzt, dass sich das Thema damit erledigt hat. Aber wie ich eben schon gesagt habe, es gibt halt häufig Rezidive und man muss einfach sagen, die Fallzahlen sind in Deutschland steigen für die C. diff-Infektion, auch für die schweren Verläufe. Es liegt wahrscheinlich auch an der alternden Bevölkerung, weil die Inzidenz ist einfach höher bei den älteren Patienten. Und wir haben natürlich auch so ein paar zusätzliche Probleme. Einmal diese hypervirulenten Stämme, was Till gerade schon erwähnt hatte, den Ribotyp O27 und auch beginnende Resistenzen gegen die Standardantibiotika. Genau, aber wir wollten jetzt heute vor allem nochmal auf neue Publikationen eingehen. Das hatte Till ja am Anfang schon erwähnt. Und damit würde ich jetzt erstmal übergeben an Annette, die sich um die Transplantierten da sich mal einmal genauer angeguckt hat, was es da Neues gibt.
Genau, ich habe zwei Publikationen jetzt tatsächlich mitgebracht. Ich fange vielleicht einmal mit der etwas älteren an, weil das eine Meta-Analyse ist von 2024 und danach kommen wir zu den Transplantierten, was so semi-prospektiv vielleicht ist. Genau, das erste Paper, was ich einmal vorstellen wollte, das nennt sich Oral Vancomycin Prophylaxis for the Prevention of Recurrent C. diff Infection during Re-Exposure to Systemic Antibiotics. Also tatsächlich die prophylaktische Gabe von Vancomycin, wenn Patienten, die schon mal C. diff hatten, eben nochmal systemische Antibiotika bekommen. Das ist 2024 in CMI Communications erschienen unter Beteiligung von bekannten Namen wie Todd Lee, der ja auch beim SNAP-Trial beteiligt ist, und Emily McDonald. Das ist auch eine Apothekerin, eine Pharmazeutin aus den USA, die gerade viel auch so zu dieses Mythbuster-Paper geschrieben hat. Also das hatten wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Also, wie dem auch sei, den Hintergrund kennen wir. Also 20% Rezidive von C. diff-Kolitiden, 30% von denen, dann nochmal ein zweites Rezidiv. Und was man gesehen hat, ist, dass in den ersten Monaten nach C. diff, wenn ein Rezidiv auftritt, ein Drittel von den Patienten wieder unter systemischer Antibiotikatherapie steht. Und das ist natürlich auch was wir kennen. Diese Patienten sind hospitalisiert, ewig im Krankenhaus, kriegen dann ständig irgendwie Antibiotika und dann ist das Rezidivrisiko natürlich deutlich erhöht. Es gibt Empfehlungen von der ESCMID, die sagen, keine Rezidivprophylaxe empfohlen. Das American College of Gastroenterology and Association of Medical Microbiology and ID in Kanada, also große Namen, die sagen in ihren Leitlinien, man kann eine Prophylaxe erwägen. Das ist natürlich auch wieder so eine schöne Empfehlung, wo man dann auch immer nicht so richtig weiß, was man machen soll. Und die dieses Paper jetzt geschrieben haben, haben auf jeden Fall einmal jetzt eine Meta-Analyse gemacht, Medline, Ambos, Cochrane, durchsucht, randomisierte Studien und Observational Studies eingeschlossen nach primären Outcomes von rezidivierenden Clostridien-Infektionen und dann sekundäre Outcomes, All-Cause und CDI-Related Mortality, Toxizität, Adverse Events und auch, was man ja immer im Zusammenhang mit Vancomycin-Therapie bringt, neue VRE-Kolonisation oder Infektion. Das waren sozusagen die Outcomes, nach denen geguckt wurde. Man hat über 3000 Studien identifiziert und final ausgewertet dann 8 Stück. Das waren alles so retrospektive Kohortenstudien, insgesamt aber über 2000 PatientInnen eingeschlossen, 30% mit, 70% ohne Prophylaxe. Einschränken muss man sagen die Autoren, dass alle Studien eigentlich serious risk of bias haben. Teilweise hat man also wichtige Confounder haben gefehlt, irgendwie Alter, Immunsuppression, Zahl der vorherigen Episoden. Alle bis auf eine Studie hatten kein a priori Protokoll. Das heißt, das war einfach eine retrospektive Auswertung ohne quasi vorher angelegte Protokolle. Es gab keine Verblindung. Und man muss natürlich sagen, bei diesen Studien ist ja immer dieser Immortal Time Bias mit einzuwerten. Es ist so, wenn man natürlich Patienten mit einer Vancomycin-Prophylaxe auswertet, mussten diese Patienten ja überhaupt die Erkrankung überleben, bis sie Vancomycin bekommen haben. Das heißt, wenn die innerhalb von einem Tag nach C. diff-Auftreten gestorben sind und man hat es dann erst festgestellt, konnten sie natürlich nicht in die Prophylaxegruppe eingeschlossen werden. Das heißt, da ist natürlich auch immer so die Frage, ist das vielleicht eine Präselektion und 20% sind eh schon weggestorben vorher und haben deswegen gar kein Vanco mehr bekommen. Also das sind alles, ist natürlich immer die Schwierigkeit bei so retrospektiven Studien. Aber wie dem auch sei, was man aber schon gesehen hat, ist, dass die Vancomycin-Prophylaxe ein signifikant niedriges Risiko hatte, also Patienten, die eine Vancomycin-Prophylaxe während einer erneuten systemischen Antibiotikatherapie bekommen haben, hatten ein signifikant niedriges Risiko, wieder eine C. diff-Colitis zu bekommen versus keine Prophylaxis. Wobei man sagen muss, die Raten waren 17% versus 19%. Das war signifikant, aber finde ich jetzt auch keinen so Monsterunterschied, muss man sagen. Und die Studien waren einfach sehr heterogen, muss man sagen. Ne? Aber man sieht so einen Trend vielleicht. Und also ich muss jetzt mal gestehen an dieser Stelle, ich mache das auch, dass Patienten, die gerade C. diff hatten und dann wieder irgendwie ein Antibiotikum bekommen müssen, den gebe ich ehrlicherweise auch ein bisschen Vancomycin aus. Aber
ein hohes Risiko, ne? Also ich
finde. Ja, genau.
Ja, plus, man muss beim C. diff sagen, aus Gründen, die ich mikrobiologisch auch nicht gut genug verstehe, scheint ja Resistenzbildung kein Problem zu sein. Ne? Also wir haben jetzt ja nicht am laufenden Bande Vancomycin-resistente C. diffs zu behandeln. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt gibt, aber genau, das heißt, das ist nicht was wir mit so einer Prophylaxe eventuell gefährden würden, anders als bei anderen Bakterien, ne? Wo wir uns da mehr Sorgen drum machen.
Und was man auch noch gesehen hat tatsächlich in dieser Meta-Analyse, es gab eben kein erhöhtes Aufkommen von VRE-Infektion oder Kolonisierung, sofern das untersucht wurde in den Studien. Wurde auch nicht in jeder Studie angeguckt. Und das fand ich tatsächlich ganz interessant.
Das hätte man ja eigentlich so ein bisschen erwartet jetzt. Ne?
Absolut. Aber das tatsächlich in dieser zweiten Studie, die ich jetzt habe, ist es ähnlich. Also auch da, genau, also das war ja so ein bisschen so ein halbwegs, naja, prospektiv würde ich das jetzt auch nicht nennen. Aber also das ist jetzt gerade erschienen, tatsächlich im März 25 bei Transplant Infectious Disease. Und da ging es darum, stammzelltransplantierten Patienten, also allogen stammzelltransplantierten Patienten, prophylaktisch Vancomycin zu geben in der Primärprävention. Also das sind PatientInnen, die jetzt nicht gerade schon eine C. diff hatten, sondern da geht es um eine Primärprävention. Und die Rationale dahinter, was sich die Kolleginnen überlegt haben, ist, dass stammzelltransplantierte Patienten, die natürlich, wie wir alle wissen, breit antiinfektiv kalkuliert behandelt werden oder ein hohes Risiko haben, sagen wir mal, eine breite antiinfektive Therapie zu bekommen und auch durch Fluorchinolonprophylaxe in der Neutropenie haben natürlich ein noch höheres Risiko als in Anführungsstrichen normale KrankenhauspatientInnen, insbesondere im ersten Monat nach Transplantation. Es gibt so retrospektive Daten, dass so die meisten C. diff-Fälle bei allogenen Stammzelltransplantierten tatsächlich in den ersten 30 Tagen nach Transplantation auftreten, also bis zu 80%. Und man wollte sich hier eben angucken, macht es Sinn, diesen Patienten Vancomycin per OS zu geben zur Verhinderung von C. diff-Infektionen und hat sich das angeguckt mit anderen Endpunkten noch, Krankenhausaufenthalt, Mortalität, Rehospitalisierung. Und das ist in einem Transplantzentrum durchgeführt worden, weil die gesehen haben, sie haben ungefähr 20% aller Transplantpatientinnen bekommen C. diff, was ja schon echt viel ist, muss man sagen. Also ein Fünftel aller Stammzelltransplantierten erleidet sozusagen C. diff. Und deswegen hatte man sich in dieser Studie 2019 überlegt, wir geben jetzt allen Patienten, die nach einer Stammzelltransplantation hospitalisiert werden, also sowohl unmittelbar danach, also im Rahmen der Transplantation, als auch bei Rehospitalisierung aus anderen Gründen, die kriegen eine Vancomycin-Prophylaxe mit 2x125 mg pro Tag. Und hat sich dann angeguckt, wie waren die Inzidenzen vor Implementierung dieser Prophylaxe und danach, also so eine Vorher-Nachher-Vergleich, also jetzt keine Randomisierung. Und hat dann die Diagnose war sozusagen der Trigger für eine Diagnostik waren drei ungeformte Stuhlgänge, vor Covid und nach Covid hat man dann bei über einem ungeformten Stuhlgang schon eine Diagnostik angeschoben. Also das fand ich auch ganz interessant. Wurde auch nicht erklärt, warum das jetzt so gemacht worden ist, aber nun gut. Und man hat dann 200 Patienten eingeschlossen, 202 insgesamt, 70 mit Vancomycin und 130 ohne. Die waren ganz okay gematcht, wobei man sagen muss, dass die Patienten mit sozusagen, also so von Alter und Gender und was für ein Spender, das war alles gleich. Von den Komorbiditäten war es so, dass die Patienten in der Nicht-Prophylaxe-Gruppe, also die sozusagen vor dieser Implementierung der Prophylaxe waren, häufiger ALL-PatientInnen und hatten seltener eine myoablative Therapie. Also tatsächlich die Vancomycin-Prophylaxe-Gruppe hatte intensivere Chemotherapien, weniger ALL. Das vielleicht noch, das war ein signifikanter Unterschied, muss man sagen. Und was leider zeitgleich passiert ist zur Implementierung dieser Vancoprophylaxe, ist eine Implementierung von Fluorchinolon-Neutropenie-Prophylaxe. Das haben die sozusagen gleichzeitig gemacht mit der mit Levofloxacin. Vorher hatten die keine Antibiotika-Prophylaxen in der Neutropenie, somit wahrscheinlich dann mehr systemische Antibiotikatherapie und sozusagen zeitgleich zu dieser Vancoperos Prophylaxe wurde eine Levofloxacin-Neutropenie-Prophylaxe implementiert. Das wird kritisch diskutiert tatsächlich, dass das natürlich ein massiver Confounder ist, wenn man die systemischen Antibiotika reduziert. Aber so ist das jetzt quasi gewesen. So, also das zum Studienprotokoll und zu den Patientinnen. Das primäre Ergebnis war sozusagen Entwicklung einer C. diff-Infektion in den ersten 100 Tagen nach der Transplantation. Und da hat man gesehen, dass tatsächlich diese Vancomycin-Prophylaxe extrem effektiv war. Also man hat innerhalb des ersten 30 und 60 Tage keinen C. diff-Fall in der Vancomycin-Prophylaxe-Gruppe und dann einen innerhalb der ersten 3 Monate. Also fast 99% der PatientInnen blieben frei von C. diff. Und in der Vancomycin-Gruppe gab es tatsächlich insgesamt 31 Fälle von C. diff, davon 20 innerhalb der ersten 30 Tage. Also signifikante Reduktion. Und man hat dann auch nochmal so ein Adjustment gemacht nach Age, Gender, Malignancy, Conditioning Intensity, Degree of Match und auch tatsächlich des Gebrauchs von Levofloxacin. Also das hat man schon versucht, da so ein bisschen rauszurechnen. Und es war weiterhin hochsignifikant. Was man gesehen hat, dass alle andere klinische Endpunkte wie Mortalität oder Rehospitalisierung waren nicht unterschiedlich in den Gruppen. Und was man auch gesehen hat, ist, dass es keine Erhöhung von VRE gab in der Vancomycin-Prophylaxe-Gruppe. Also tatsächlich sehr effektiv in der Diskussion, eben dieses Problem Levofloxacin-Prophylaxe zeitgleich eingeführt, wurde auch diskutiert. Es war nicht so ganz genau klar, was eigentlich vorher gemacht wurde, aber so wie ich es verstanden habe, hatten die tatsächlich keine Prophylaxe, weil sie eben diskutieren, dass wahrscheinlich mehr systemische Antibiotika geben. Also das fand ich so ein bisschen fishy insgesamt in der Diskussion. Und was man auch sagen muss, ist, dass die Intervention war 2019 und wir wissen ja alle, was 2019, 2020 passiert ist. Natürlich gab es deutlich strengere Hygienemaßnahmen, es gab Änderungen in den Desinfektionsmitteln zur Raumdekontamination, aber das haben sie sich angeguckt, im Rest des Krankenhauses blieb die C. diff-Inzidenz gleich. Kann man natürlich sagen, vielleicht war bei den Stammzelltransplantierten war wirklich noch mal strenger während Covid, aber das sozusagen, da gab es noch so ein zeitliches Problem vielleicht. Aber also ich finde schon, muss man sagen, also kein C. diff-Fall oder ein C. diff-Fall versus irgendwie 30, finde ich schon relativ überzeugend, ne, bei einem Medikament, was wahrscheinlich ja irgendwie echt wenig bis keine Nebenwirkungen hat. Ne? Also das finde ich tatsächlich ganz spannend und ich glaube, was wir dringend machen sollten, irgendwer, nicht wir, ist sich das wirklich mal randomisiert anzugucken. Also das wäre ja schon sehr spannend, wenn man da einen signifikanten Morbiditätsburden wegnehmen könnte von diesen PatientInnen. Ne? Die werden dann isoliert und so. Also das ist ja alles irgendwie, wäre ja schon gut, wenn man das schaffen würde. Also das fand ich tatsächlich eine ganz interessante Arbeit.
Also die C. diff-Prophylaxe für die Most-at-Risk-PatientInnen, ja, dass das genau irgendwie interessant sein kann. Ne? Das nehme ich da jetzt auch so raus.
Ja.
Mit, genau, also ich glaube, klar, bei Stammzelltransplantierten wäre es für mich oder auch irgendwie frisch Organtransplantierten glaube ich, wäre so eine Primärprophylaxe interessant. Aber ich fand jetzt auch die Sekundärprophylaxe, die du ins Spiel gebracht hast, bei Leuten, die sozusagen jetzt nur ein erhöhtes Risiko für ein Rezidiv haben, nämlich und da der Hauptrisikofaktor, dass sie gerade eine Rezidiv-Episode hatten. Bisschen wie bei der Endokarditis, ne? Größtes Risiko ist, dass man schon mal eine Endokarditis hatte. Das bei CDF eben auch so, ne?
Ja, also das fand ich, aber auch dazu gibt es natürlich keine guten Daten. Das fände ich auch super spannend, ob man das dadurch tatsächlich dann verhindern kann, ne? Also da müsste man nicht so rumfreestylen die ganze Zeit.
Was ich gerade auch nochmal gedacht habe, hat jetzt nicht mit CDF zu tun, sondern eher mit der Prophylaxe mit Levofloxacin, der Neutropenie. Da müssen wir unbedingt drüber sprechen, glaube ich, auch mal.
Das stimmt, das sollten wir wirklich machen. Da ist die Datenlage ja auch, ich sag mal, durchgewachsen.
Ja. Finde ich.
Ist vielleicht angeteasert auf eine der nächsten Folgen.
Genau. Dann würde ich sagen, sind wir durch und kommen zum fünften Stück der Woche. Wer möchte denn anfangen?
Ich kann mal anfangen. Und zwar ist es ein Fundstück, ich glaube, wir hatten das hier noch nie, aber es ist so eine Fernsehserie, die ja auch in anderen englischsprachigen Podcasts immer prominent gefeatured wird. Und zwar The Last of Us, da ist jetzt gerade die zweite Saison draußen, Season draußen. Also das ist so eine Zombie-Serie. Ja, genau, ich finde die auch mega cool. Und ich mag eigentlich finde ich Zombies immer viel zu gruselig. Ich gucke sowas eigentlich nicht. Aber die Serie irgendwie schon. Aber ich habe auch das Gefühl, da stehen Zombies gar nicht so sehr im Mittelpunkt, sondern das ist eher so, geht eher um so Familien und so. Wie bitte?
Sind auch Pilz-Zombies.
Ja, genau, stimmt. Das Mikrobiologische ist sozusagen auch interessant dran, aber auch so die Familien und so, die da gezeigt werden. Also irgendwie, ja, eine coole Serie, gucke ich gerne.
Ich liebe ja Zombie-Serien, insofern, das ist auch eine. Also Zombie- und Vampir-Serien finde ich ja super. Sehr gut. Ja, ich habe auch ein Fundstück, ein Buch mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. Also wenn, habe ich es vergessen und dann hoffe ich, dass die HörerInnen das auch vergessen haben. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Und zwar ist das erste Buch von T.C. Boyle und das nennt sich Water Music. Das habe ich vor Jahren im PJ mal empfohlen bekommen und habe es dann gelesen und fand es wirklich toll. Und zwar geht das so über einen Explorer, und zwar Mungo Park. Und der hat so im 18. Jahrhundert ein Buch geschrieben, Travels in the Interior Districts of Africa. Und Boyle hat dann daraus sozusagen eine Novel draus geschrieben. Also es hat so lose Anspruch auf vielleicht historisch auch stattgefundene Ereignisse, aber eigentlich ist es ein Roman und das finde ich so toll. Ich liebe den Autor sowieso, also der hat ja ganz viele tolle Bücher, aber das finde ich wirklich mit Abstand das beste Buch von ihm. Kann ich sehr empfehlen.
Cool. Ich glaube, das hattest du noch nicht empfohlen. Ich kann mich auch nicht erinnern. Sehr schön. Ich habe auch eine Buchempfehlung und zwar habe ich für mich Sally Rooney entdeckt. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist eine irische Autorin, so 10 Jahre jünger, würde ich sagen, ungefähr als wir. Und die schreibt wirklich vor allem über Freundschaften und sehr psychologisch feinsinnige Bücher. Und da fand ich jetzt am schönsten, ich habe 2 schon gelesen, aber ich muss sagen, der fand mit dem Titel Schöne Welt, wo bist du? Und da geht es so ein bisschen darum, die schöne Welt wiederzufinden. Und das sind 4 Personen, das sind Freundschaften. Das ist ganz schön zu lesen. Ist auch jetzt nicht keine schwere Kost, aber genau.
Ja, wenn euch diese Folge des Infektsupports gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf den üblichen Streaming-Seiten bewertet. Und wir sagen zum Schluss immer nochmal an, dass wir unterstützt werden vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Das DZIF macht uns aber keine inhaltlichen Vorgaben zur Sendung. Wenn ihr deshalb Fragen, Anmerkungen oder Kritik habt, dann schreibt uns doch gerne an info@infektsupport.de oder an @infektsupport in den sozialen Netzwerken. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.